Der Torero Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Investui. Investui ist die einfache und intelligente Art, mit Hilfe von Markteffekten zu investieren. Wie das genau geht und welche Renditen möglich sind, das erfährst du nach deinem Klick auf den Link in den Shownotes. Hallo, liebe Trader, liebe Anleger, liebe Börsianer. Hier ist Wieland Alt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mich noch einmal mit dem Raul Glavan getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, wie es denn beim World Cup im Trading abgelaufen ist, was so seine Erfahrungen sind, wie er tatsächlich konkret rangegangen ist, wie er abgeschnitten hat und was seine Empfehlungen sind für dich, wenn du auch mal in einem Trading-Wettbewerb mitmachen willst. Und natürlich, wie immer, gilt der Risikohinweis, der Disclaimer in den Shownotes. Und wenn du schon mal in den Shownotes bist, vergiss nicht, dir dein persönliches Gratis-Exemplar im Traders zu sichern. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Raul Glavan ist wieder bei mir und ich freue mich sehr, Raul, dass du dich ganz kurz nach dem Ende der Championship, der Trading-Meisterschaft oder Weltmeisterschaft, schon hier mit mir zum Gespräch einfindest. Und ich bin natürlich gespannt, wie das ganze Jahr so gelaufen ist aus deiner Sicht. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, ja, was du so als Learnings mitnimmst aus diesem Trading-Wettbewerb, genauso wie aus vielen anderen, die du auch schon gemeistert hast in dem Sinne. Deshalb freue ich mich sehr. Willkommen, Raul.
Hallo Wieland, grüß dich. Ich freue mich riesig, bei dir wieder dabei zu sein. Jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen zu können. Und insofern danke für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir darüber sprechen können. Ich bekomme immer noch so viel Feedback, auch von dem Podcast, den wir das letzte Mal aufgenommen haben. Bis heute reichen mich da noch Nachrichten. Also insofern muss ich sagen, ganz große Klasse. Vielen lieben Dank und schön, dass ich heute dabei sein kann.
Cool, freue mich sehr. Also perfekt, Raul. Dann lass uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Einfach schauen, ich habe hier die World Championship-Seite mal aufgemacht. Und das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, warst du führend im Forex. Und wie schaut's jetzt aus?
Also ich habe die Zahlen zumindest aktuell, ich sag mal pending, ja, weil die werden immer geprüft, noch ein paar Tage, paar Wochen danach. Mhm. Ich muss aber wohl derzeit annehmen, dass ich nicht unter den Top 5 gelandet bin für 2020 im Währungshandel. Ja. Das ist aktuell wohl der Stand, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, vielleicht hat sich jemand disqualifiziert oder ähnliches, kann sich noch was verschieben, aber unter der Prämisse gehe ich davon aus, dass ich nicht in den Top 5 aktuell bin. Das hat sich auch erst recht kurzfristig entstanden, wenn man so möchte. Was? Ich würde sagen, bis zum 29. Dezember war ich noch drin und dann die letzten Tage, also 29.30 und dann war es im Prinzip, dass ich nicht mehr in den Top 5 war. Aber es war schon innerhalb des Dezembers nicht mehr so, dass ich führend war. Also insofern, man muss schon sagen, ich bin in den Dezember auch schon sehr viel schwächer gestartet. Mhm. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war ich im Dezember sogar nur noch Zweiter. Also ich glaube sowas Zweiter, auch mit Abstand zum Ersten. Der wirklich eine hohe Differenz zu mir hatte. Ich glaube, so 60% zu dem Zeitpunkt. Und das war natürlich schwierig für mich. Also jetzt auch psychologisch in der Form, weil die Person, die auf Platz 1 war, hatte nicht mehr gehandelt. Also zumindest kam es mir so vor. Ja, ich kann jetzt nur mutmaßen, deswegen, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, was wirklich war, weil man sieht das Depot nicht. Mhm. Da war nicht viel Bewegung. Und ich hatte das Problem, ich starte in den ersten Dezember mit im Prinzip 60% Differenz zum ersten.
Ja.
Und dann beginnt man zu überlegen. Ja, für mich ist es leider auch so eine Problematik, Wieland. Ich bin sehr schlecht im Verlieren. Das ist so eine große Schwäche von mir leider. Mhm. Ich will Weltmeister werden und der zweite Platz wär für mich ja nicht attraktiv. Vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe in dem Wettbewerb selbst, das ist auch ein Learning. Weil der Wettbewerb auch so lang geht und auch so international so viel Personen anzieht, die sich dafür interessieren, ist es sehr stark so, dass es, also A, natürlich sehr viel, also bekommt natürlich sehr viel Nachfrage und ähnliches, das können wir vielleicht nochmal separat behandeln, aber ich habe auch erkannt, weil ich war ja nicht nur auf dem ersten Platz, sondern auch mal auf dem zweiten Platz oder dritten Platz und so weiter, wie diese Plätze wirken. Und der fünfte und der vierte Platz wirken im Prinzip gar nicht. Es ist so, als ob du nicht daran teilnimmst. Und danach, wenn man dich nicht mehr sieht, auch nicht. Also es ist leider so, es ist unglaublich gering. Du hast kaum Reaktionen. Der dritte Platz bedeutet in etwa, du bekommst, ich sag jetzt mal wirklich ganz doof, so vielleicht eine Nachricht in der Woche. Der zweite Platz bedeutet, du bekommst 2 bis 3 Nachrichten in der Woche. Und der erste Platz bedeutet, dein E-Mail-Postfach, LinkedIn, Facebook, Instagram explodiert. Kontinuierlich. Bedeutet, es ist völlig schief. Also die Verteilung ist nicht, wie man sie annehmen würde. Ja, du bekommst bei dem fünften Platz 20% Ruhm und dann beim anderen Platz 40% oder so. Sondern es ist im Prinzip, du bekommst nahe 0, dann kriegst du 1, 2, 3 Prozent, 4, 5 und auf einmal Platz 1, 95.
Krass. Also alle wollen auf dem Treppchen ganz oben mit dem Gewinner sozusagen stehen. Also mit dir dann.
Ja, exakt. 100%. Das ist es. Es ist die Situation, dass nur der erste, also zumindest ist es so, wie ich es jetzt mitbekomme, empirisch, ja, aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Der erste Platz zieht super viel, der zweite Platz ist eigentlich schon nicht mehr bedeutungsvoll. So. Und führt dazu, und das ist jetzt so ein bisschen die Rationale dahinter, was dann passiert ist. Also ich starte als zweiter Platz in den Dezember.
Ja.
60% Differenz zum ersten.
Ja.
So, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass es halt eben nicht die Weltmeisterschaft für dich dann war. Vor allen Dingen, weil der erste zu dem Zeitpunkt eben schon seit Wochen sich nicht mehr bewegt hatte. Und ich ja weiß, dass ich so viel Performance in einem Monat nicht machen kann. Also nicht normal. Geht nicht. Also ich habe in den besten Monaten, ja, also wirklich vielleicht 20% Return erreichen können. Aber das war, hey, wirklich, da habe ich Speed gegeben und Leverage und alles war wirklich unangenehm. Also ich wusste, 60% in einem Monat kann ich normal nicht schaffen. Das war die Differenz zu dem Zeitpunkt. Und dann musst du natürlich sagen, entweder du akzeptierst es oder du gehst jetzt voll Risiko und nimmst alles, was an Leverage denkbar ist. Also wirklich absolut, absolut unverhältnismäßig und was man natürlich niemals machen sollte. Ja. Aber da ich ja dann dachte, okay, ich will auch unbedingt die Weltmeisterschaft gewinnen, weil ich auch ein Zeitproblem habe. Ja. Ich bekomme sehr viele gute Angebote derzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich überhaupt so handeln kann. Weil natürlich, wenn du dann irgendwann institutionell wieder engagiert bist in verschiedensten Positionen, kannst du solche Wettbewerbe auch nicht mehr machen. Und weil es ja auch ein Kindheitstraum war, ich hatte es dir erzählt, ich habe die Bücher gelesen als Schulkind.
Ja.
Also entweder du bist jetzt Weltmeister oder du bist tot. So, ne? Und ich bin leider nicht Weltmeister geworden, ich bin tot. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen, wo es am Ende war. Vielleicht sechster Platz, würde ich vermuten, weil ich direkt, also von der Performance hinter dem fünften gerade bin. Vielleicht bester Deutscher, aber hey, das ist alles nicht relevant für mich, weil ich wollte den ersten haben und den habe ich nicht. Und das war nur möglich oder zumindest von der Chance her nur möglich, das Risiko zu nehmen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert, leider. Und dementsprechend bin ich leider nicht Erster geworden. Und jetzt kommt's ganz tragisch, wenn man so möchte. Der damalige Erste, den gibt's auch nicht mehr dabei. Im Prinzip hat eigentlich ein anderer gewonnen, das ist Jans Mohlen, der auch nicht allzu viel noch gemacht hat. Der hatte schon letztes Mal auch nicht so, der ist bei seinen, ich glaube jetzt 110, 115 oder so, ich weiß nicht genau, wo er war, ist so um den Dreh. Ja. Da auch geblieben, hat ihm gereicht. Und wir haben wohl alle, das Teilnehmerfeld hat wohl insgesamt im Dezember über alle Plätze hinweg massiv eher eingebüßt. Ja, weil was ich mir jetzt angesehen habe, damals war, ich weiß noch, in den Anfang, in den 1. Dezember so reinwachsend, war der fünfte Platz schon knapp 100%. Mhm. Also nur mal so, dass man weiß, wie der Dezember dann halt nochmal alles umgewirbelt hat.
Ja.
Und wahrscheinlich viele versucht haben auf den ersten aggressiv Leverage, so ich natürlich auch. Und das natürlich jetzt in meinem Fall nicht mehr dazu geführt hat, dass ich gewinnen konnte. Und auch, wie gesagt, der damalige Erste nicht mehr und auch viele andere nicht mehr.
Offenbar.
Und am Ende hat es Jans Mohlen. Ja, offenbar. Ja. Und Jans Mohlen ist eigentlich ein super Typ, weil der hat auch schon andere Wettbewerbe gewonnen in der Form. Also muss ich sagen, geht auch an einen verdienten Gewinner. Mhm. Und auch was sehr Schönes, wir haben jetzt einen Deutschen im Futures-Bereich, der sehr gut abgeschnitten hatte. Also insofern eigentlich gut für den Wettbewerb. Schade jetzt für mich. Ja. Und aber so ist ein bisschen die Situation, was da passierte. Ja.
Das ist spannend. Also vor allen Dingen, es ist deshalb spannend. Jetzt überlegen wir mal, Raul, jetzt bist du ja Profi. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines Einsteigers ins Trading. Und jetzt gucken wir mal auf die Ergebnisse. Der Jans Mohlen, du sagst es, ich habe das vor mir liegen, 113,9, ist heute, 11. Januar, ausgewiesen. Das kann nochmal im Feinstift sich ändern, aber nehmen wir das einfach mal so als gegeben hin. Jetzt ist das ja eine Nummer, eine Hausnummer, wo viele sagen, ja Moment mal, ihr macht doch Daytrading, das kriege ich doch in der Woche oder im Monat hin. Das ist doch ein Profi, da müsste doch eigentlich noch eine Null dahinter stehen, das Komma noch einen nach rechts geschoben, aber mindestens. Und dann sagst du auch noch, ja gut, also ich bin irgendwo als Profi mit 16, hast du nicht gesehen, ausgestiegen und bin im Endeffekt über die hohe Hebelwirkung gestolpert, weil ich gar keine andere Chance hatte. Jetzt können wir uns mal überlegen, was heißt das für mich als Trading-Einsteiger, wenn ich wirklich denke, ich kann vom Trading leben, mit einem kleinen Konto starten, wenn nicht mal die Profis das so hinbekommen. Was bedeutet das?
Also ich will ganz ehrlich sein und es ist natürlich unangenehm für viele da draußen, die das versprechen, also 100% pro Woche, pro Tag, was auch immer, ist Bullshit. Das ist einfach Quatsch. Also es ist Quatsch und man muss überlegen, wenn wir jetzt sehen, da machen die weltbesten Trader mit, messen sich, ob das jetzt wirklich die allerbesten sind. Es gibt ja vielleicht noch andere Wettbewerbe und der eine andere will sagen, ich will privat bleiben, ich will nicht sichtbar sein. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es da nicht noch den einen oder anderen gibt, aber man muss das schon realistisch betrachten. Wenn man sich einen Wettbewerb ansieht, der 12 Monate stattfindet und am Ende, sagen wir mal, die Besten über 12 Monate vielleicht 100, 150, lass es 200 sein, ja, aus was weiß ich, wie vielen Teilnehmern besteht, so ein Feld, dann muss man wohl das in Frage stellen, wenn Coaches behaupten, da draußen, ich mache 100% in der Woche, im Monat, was auch immer. Das ist Quatsch. Also und das ist, denke ich, etwas, was viele wirklich wirklich einfach mal ein bisschen mit Realität betrachten müssen. Schauen wir uns die besten Hedgefonds der Welt an. Beispielsweise Rentec von Jim Simons. So, der wird gefeiert. Und der wird wirklich gefeiert. Also die Leute verehren ihn als Quant-Gott und. Und wenn man sich seinen Track-Record anschaut, ich glaube, es sind so über 20 Jahre, 25 Jahre, hat der 70% PA gemacht. So, über 20, 30 Jahre ist natürlich compounding-technisch eine Rakete. Aber das ist der Beste der Welt. Also es ist sowas, der ist auch Multimilliardär damit geworden, alle seine Mitarbeiter, also es ist wirklich, der Fonds ist auch schon seit Jahrzehnten geschlossen im Prinzip, weil zu viel Nachfrage von der Investorenseite da ist. Schauen wir uns andere an, Edward Thorpe, den ich sehr schätze, der Gott der Quants auch, ja, bisschen vor Rentec und Jim Simons. Bekannt geworden ist er durch Blackjack. Der hatte damals Blackjack geschlagen. So, das war ein MIT-Professor, der als erster erkannt hat, dass man mit Zählen, Kartenzählen Geld verdienen kann, ist dann an die Börse und hat auch einen gigantischen Track Record, ja, von 25%, auch über so 30 Jahre, ja. Aber du musst mal sehen, wir sprechen jetzt hier über irgendeine mittlere zweistellige Prozentzahl. Ja. Über Jahre, und das sind die Besten der Besten der Besten der Besten. Also wirklich, das ist, du kannst nicht mehr als das sein. Ja. Und dann wird es halt schwierig, wenn da draußen, und das hast du in Instagram, schaut euch mal Instagram an, gib da mal Forex ein als Hashtag oder so, ne? Wenn du da diese Keys eingibst, dann bekommst du ja, weiß ich, 100% am Tag.
Aber locker.
Genau, locker, das ist wahrscheinlich der Konservative. Das ist der Konservative.
Sehr schön.
Und da muss man natürlich einfach sehen, das ist Bullshit, ja. Und da muss man, glaube ich, die Realität einführen. Man muss auch sagen, hey Leute, wenn ihr vom Traden leben wollt, braucht ihr auch ein Startkapital. Ja, das habe ich auch ganz oft. Ich habe zum Beispiel, ich bekomme ganz viele Nachrichten. Ne? Du bist bei diesem Wettbewerb, dann stehst du in diesen Rankings. Dann sehen dann Leute das und dann schreiben sie sich an per Facebook und so, hey Raul, ich habe 1.000 Euro. Ich möchte professioneller Trader werden, so wie du. Und ich möchte meinen Job kündigen.
Ja.
Ich so, was? Du hast 1.000 Euro?
Hab ich auch.
Kollege.
Hab ich auch. Komm, ja. Komm, kann ich anfangen jetzt?
Genau, kann ich jetzt schon kündigen. So. Nee, also man muss ehrlich sagen, nee, mit 1.000 Euro machst du nichts bitte. Und auch mit 10.000 wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich würde sagen, das Erste und wenn und wie überhaupt, ja, machst du vielleicht, wenn du, ach, keine Ahnung, 100.000, sage ich mal, ja, als Single, ohne Kinder, und du hast eine Rückkehroption und am besten hast du vielleicht noch einen Teilzeitjob oder hältst den Job und machst halt nur abends Trading. Aber jetzt mal unter realistischen Bedingungen mit 1.000 Euro kannst du vom Trading nicht leben. Das ist komplett Bullshit, ja. Und da wird es kaum jemanden geben, der damit einen Track Record aufgebaut hat. Realistisch über 10, 20 Jahre Proof. Deswegen, da muss man die Realität sehen. Und ich glaube, das ist etwas Schönes an diesem Wettbewerb, weil er zeigt, schon, also klar, er ist ein Wettbewerb und er führt dazu, dass du hohes Leverage nimmst. Ich habe zum Beispiel in meinen Accounts, würde ich nie dieses Leverage fahren, wie in so einem Wettbewerb, ja. Klar. Insofern, das muss man aber auch so sehen, ja. Ich bin für mich privat immer so mit 20-25% super fein, ja. Das ist für mich ein unglaublich geiles Ergebnis. Aber im Wettbewerb mit 20-25% bist du halt natürlich, lohnt sich nicht, also du musst dann Leverage holen. Mhm. Aber du siehst, was ist so realistisch und was ist nicht realistisch. Und deswegen ist dieser Wettbewerb, glaube ich, sehr spannend, weil er einfach auch mal zeigt, hey, selbst wenn Leute Leverage nehmen, die machen das professionell und all diesen Sachen, selbst dann hast du nicht, weiß ich, 1 Million%, wie es die Coaches behaupten würden. Und ich glaube, dafür ist dieser Wettbewerb auch schon sehr gut, ja, dass einfach ein bisschen Realitätssinn reinkommt, ja.
Ja, also ich kann's nur unterstreichen. Und wie gesagt, es ist, wir Menschen, wir ticken ja alle gleich. Ja? Wir sind von Gier und Angst getrieben, ja, so jagen wir durch unseren Alltag, ja? Und wollen einfach vom Guten immer mehr haben und vom Schlechten am liebsten gar nichts. Aber tatsächlich funktioniert die Welt so nicht, ja. Und wenn ich mir das so anschaue, und wir sehen ja, wie gesagt, Forex 113 und Nummer 5 hat 19,7. Ja, so aktueller Stand eben dann. So, bei Futures sieht schon anders aus. 340, der Steffen Seibert, ne, der dann gewonnen hat, Nummer 565%, 0,8, ne, der Evgeny Kartaschow aus Russland. Das sind natürlich nochmal ein paar andere Namen, also die Namen, Hausnummern, aber da reden wir im Zweifelsfall auch nochmal über einen anderen Trading-Ansatz, weil, ne, der eine ist vielleicht Daytrader, der andere ist vielleicht Swing-Trader. Der eine hat vielleicht nochmal einen höheren Hebel, ja, über die Futures, also im Forex zum Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel jetzt dann anschauen, Global Cup Trading Championship, was ja auch nochmal mit dabei ist, da hat die Nummer 5, das ist der Adrian Kömel, 75,3%. Das ist nichts, wo man irgendwie das T-Shirt danach wechseln muss, ja, so gefühlt von den Hausnummern. Und trotzdem, genauso wie du sagst, es ist so hart arbeitet. Und am Ende, und das gefällt mir, deshalb, ne, wir hatten ja vorher darüber diskutiert, ne, worüber reden wir dann in Bezug auf den oder Wettbewerbe allgemein. Das Learning, was ich mir einfach aus der Betrachtung rausnehme, ist, dass du sagst, ich habe die ganze Zeit, war ich Nummer 1, auf einmal bin ich gar nicht mehr im Ranking drin. Mhm. Und so geht es uns doch allen da draußen. Auf einmal ist die Kohle weg, weil du einen Fehler gemacht hast oder weil du einmal gesagt hast, jetzt muss ich es nochmal mitnehmen, weil ich mir vorgenommen habe, zum Monatsabschluss will ich einfach, keine Ahnung, das Konto verdoppelt haben oder die 2000 Euro gewinnen haben oder was auch immer man sich dann eben so vornimmt und reißt dann alles wieder ein, was sich vorher mühsam über einen langen Zeitraum aufgebaut hat. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und dem muss man sich auch klar oder bewusst werden, dass es eben einfach so ist, wenn man nicht aufpasst. Ja.
So, und jetzt ist natürlich. Ich bin ja Zeitspieler in der Form. Also, wenn ich das Revue passieren lassen würde, gab es ja eigentlich zwei Momente, wo ich so ein menschliches Overruling hatte, ja, wo ich einfach, das war einmal im März, April, wo ich ja auch gesagt habe, retroperspektiv war es jetzt erstmal ein Fehler, es zu tun, ja. Ich hätte den Leverage so halten sollen. Ich hätte mit den Trades in der Size weitermachen sollen. Dann hätte ich potenziell, wie gesagt, retroperspektiv, eine bessere Performance. So, habe ich aber nicht gemacht. Und das Zweite war natürlich dann im Dezember, wenn es um den ersten Platz geht, dass du dann natürlich exorbitant hochfahren musst, um diese 60% zum ersten hinzubekommen in einem Monat, was ja irrsinnig ist. Muss ich überlegen, wäre das dann 60% in einem Monat? Aber du hast ja keine andere Option. Ja? Also entweder akzeptierst du Zweiter zu sein, oder aber du gehst das Risiko. Und da war auch ein menschliches Overruling natürlich dabei, wo dann eine gewisse Übergewichtung, ja, von einem Signal stattfindet, ja. Ein Signal, wo du normalerweise vielleicht bereit bist, 1-2% deines Kontos zu verlieren, bist du auf einmal bereit, 100% zu verlieren, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Du bist irgendwo in einer zeitlichen Situation, ja, wo es einfach schwierig ist, manövrieren. Und deswegen gebe ich dir da vollkommen recht. Das sind natürlich Learnings. Aber das habe ich immer wieder, dieses menschliche Overruling über meine Systeme hinweg, was mir immer auch persönlich natürlich wehtut. Weil am Ende des Tages, ich sehe meine Systeme, die sehen super schön aus. Ja, die Equity Curve ist wie gemalt. Mhm. Aber dann kommt halt der Mensch und macht natürlich Änderungen aufgrund von, wie gesagt, Angst im vielleicht April. Ja? Und dann natürlich auch wieder, in Anführungszeichen, Angst, eben nicht Erster zu werden, ja, ja. Dann im Dezember. So ist es natürlich auch ein Learning, ja, wobei ich jetzt ehrlicherweise, jetzt auch retroperspektiv, nicht wüsste, ob ich es ändern könnte. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt zum Beispiel nochmal, nehmen wir mal an, es passiert im März und im April eine weltverändernde Situation, ob ich dann nicht aus Angst doch wieder sage, komm, nimm nicht so viel Risiko, weil Raul, da ist ja auch Kapital dahinter von dir, dein privates Vermögen, das ist ja nicht von, wie auch immer, das wird ja nicht gesponsert, das ist ja wirklich dein eigenes Geld. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich denselben, ich sage jetzt mal Fehler, aber ich glaube nicht mal, dass es ein Fehler ist, sondern in dem Moment musste ich so agieren, um mein Kapital zu schützen. Ja. Bedeutet, ich hätte wohl ab April weiterhin wieder runtergefahren aus Sicherheitsgründen. Und im Dezember, und jetzt wird es eigentlich wahrscheinlich auch verrückt, weiß ich nicht, ob ich es nicht wieder so gemacht hätte. Nehmen wir an, es ist jetzt 2021.
Ja.
Ich bin Zweiter. Ich will Erster werden. Ich habe einen riesen Gap zum Ersten. Der Erste macht nichts mehr. Was? Ja. Ich meine, entweder akzeptiere ich Zweiter zu bleiben oder Dritter, was auch immer, wo man dann vielleicht endet. Oder aber du musst wieder Leverage hochfahren. Ich weiß nämlich insofern nicht, ob es also spieltheoretisch ein Fehler ist, ja, oder ob es einfach die einzige Möglichkeit ist, nur dass du halt anstatt auf der guten, auf der schlechten Seite gelandet bist. Also dann quasi vom Ergebnis her. Aber ich weiß nicht, ob man das hätte anders machen können, ja. Aber genau, das sind Learnings natürlich und Themen, womit man sich beschäftigt, während so einer Periode, wo sowas läuft, ja.
Ich finde den Aspekt und die auch die Einsicht sehr spannend, Paul, weil du natürlich genau den Punkt nennst, der große Unterschied ist zum normalen Trading in freier Wildbahn sozusagen. Ja, also das Trading als Beruf, ja, wo du eben einfach anders rangehen musst. Du hast bei einem Wettbewerb, welcher Art auch immer, immer eine Deadline. So, und das heißt, das, was du hier schilderst, du irgendwann musst dich entscheiden, greife ich nochmal an und riskiere alles oder bleibe ich da stehen und am Ende ist es auch egal. Ja, weil du einfach in der Beachtungsstufe, wie du ja gesagt hast, dann kriegst du eben keine E-Mails mehr, dann hast du die Beachtung nicht mehr. Dann hat sich aber das gesamte Jahr nicht mehr gelohnt, sondern reden wir ja über Sunk Costs, ja, versunkene Kosten, die du auch nicht mehr zurückbekommst. So, das heißt, was bleibt dir denn anderes übrig, als nochmal voll anzugreifen, all in zu gehen und zu sagen, ich probiere es nochmal aus. Und das ist der Moment, wo man natürlich jetzt sagen muss, in dem Moment hat sich das Thema professionelles Trading in einem Wettbewerb mal eben selber in Klammern gesetzt, ja, weil das ist kein professionelles Trading mehr. Das ist ein strategisches Trading, um nochmal den Schlusspunkt zu schaffen. Und dass das natürlich nicht klappen kann, ja, sondern eher Glück ist als alles andere, glaube ich, liegt auch auf der Hand. So. Aber da muss man spekulieren.
Klar, du musst dann spekulieren und es ist genau, wie du gesagt hast, es ist kein Trading mehr im ökonomischen Sinne, wo du einen Erwartungswert optimierst und dann einfach permanent deine Trade machst, um damit Geld zu verdienen, sondern es geht jetzt dann darum, strategisch eins oder nichts. So. Ja. Und deswegen ist es eine sehr binäre Entscheidung und ich glaube, und das ist halt die Problematik, dass man das nicht ändern kann. Also du wirst es zum gewissen Grad nicht ändern können. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich dieses Jahr in derselben Situation bin, wahrscheinlich genauso agieren muss, aus strategischen Gesichtspunkten. Ja, weil, wie gesagt, wenn du nicht Erster bist, dann nimmt es so massiv ab, also wie ich es ja auch aus Erfahrungswerten jetzt gemerkt habe, dass du dann einfach den Weg gehen musst. Ja, aber klar, es ist dann in Klammern gesetzt professionelles Trading noch, weil eigentlich machst du was anderes. Du optimierst eher die Wahrscheinlichkeit, dass du potenziell Erster noch wirst, aber du optimierst nicht dein Trading-Erfolg, ja, in dem Moment
zumindest. Nee. Und das ist ja auch nicht reproduzierbar. Ne? Also ich glaube, die Grundidee ist ja auch, irgendwas zu zeigen, was reproduzierbar ist. Ja, guck mal, wenn du das immer so machst, kommst du da und dahin. Nee, ist es natürlich nicht. So, und der Illusion darf man sich auch nicht aussetzen. Und ich finde es auch nochmal ganz interessant, wo du sagtest, naja, ich war ja eigentlich die ganze Zeit immer weit vorne. Und da stellt sich natürlich die rein hypothetische Frage, was wäre denn passiert, wenn du einfach mal wegen im April aufgehört hättest? Oder sagen wir im März, bevor der Drawdown kam dann. Einfach gesagt, okay, ich lasse es einfach. 120 oder was auch immer das dann gewesen sein mag, Thema erledigt. Und du wärst ja jetzt Erster.
Ja, ja. Wär ich. Also es ist ja, die verrückte Sache ist ja, also wenn man sich betrachtet, das ganze Jahr, wobei ich muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt nicht komplett empirisch mit jedem Datum getrackt und kann es nur mutmaßen. Ich würde vermuten, im Mittel war ich wahrscheinlich am meisten auf Platz 1. Mhm. Und also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nur 2, aber in den meisten Fällen würde ich mal sagen, so über den Sommer, quasi kontinuierlich in den Herbst rein, ja. Auch Frühling. Also insofern, wie du es gesagt hast, ja, hätte man wahrscheinlich nicht mehr getradet, wäre es jetzt so gewesen, klar. Aber das ist natürlich jetzt eine perspektive Betrachtung. Denn was ja dazu gekommen ist, was die Sache verkompliziert hat, ist ein Wettbewerber, der dann relativ zum Schluss ganz nach oben gekommen ist. Mhm. Wie gesagt, ich kann auch nur mutmaßen, wie und mit welchen Mitteln und wie auch immer. Der ist ja dann auch nicht mehr geblieben. Aber der war für eine Zeit eben dann Erster und war dann sowas, ich sag jetzt mal, so ein bisschen ein Antrieb für alle anderen. Denken, ach, da ist jetzt einer, den müssen wir jetzt irgendwie noch einfangen. Ne? Und das führt natürlich dann dazu, dass du auf einmal sagst, so, ich muss jetzt mein Risiko erhöhen. Auch da beginnt natürlich das strategische Trading und auf keinen Fall mehr ein ökonomisch von Erwartungswerten getriebenes, sauberes Trading. Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, nicht reproduzierbar. Ja. Weil es ist ja so, mein Equity Curve ist einfach so die ganze Zeit schön steigend und dann im Dezember wird es innerhalb von wenigen Tagen, ja, fällt die natürlich, weil auf einmal fährst du das Leverage halt 20 Mal höher als normal. Ja. Und du musst halt 60% irgendwie reinholen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist der Case. Und mit Währungen sehr schwierig. Ja. Genau, aber das ist so ein bisschen eine Dynamik, die halt dort stattfindet und die einfach den Wettbewerb klar abgrenzt vom realen Handel. Mhm. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass so ein Wettbewerb immer noch das Nächste ist, was man machen kann. Ja, weil der Wettbewerb natürlich trotzdem noch mit realem Geld stattfindet und auch noch eine Länge hat von 12 Monaten, wo ich sage, das ist adäquat. Ich habe auch Wettbewerbe gesehen, die gehen eine Woche oder einen Monat, das ist Quatsch. Ja. Und viele oder die meisten sind ja auch mit virtuellem Geld. Es ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Also ich finde schon, der Wettbewerb kommt nahe ran, aber in den Details hat er natürlich Elemente. Kein Mensch würde das im Dezember so handhaben. Ich denke mal, also die meisten Händler gemacht haben, so ist eigentlich auch bei mir. Dezember ist bei mir eigentlich eher ein etwas ruhigerer Monat. Da fahre ich eigentlich alles ein und bin schon im Kopf bei der Steuererklärung, die ja immer ein bisschen unangenehm ist, weil ich habe verschiedene Broker international und weiß das schon immer, da krummelt der Magen. Und deswegen bin ich im Dezember eigentlich eher dabei, ein bisschen runterzufahren schon und natürlich eigentlich schon die ganze Steuererklärung vorzubereiten für das ganze Jahr. Also das ist eigentlich, was ich im Dezember üblicherweise mache. Da mache ich nicht solche Sachen, aber wenn du Erster werden willst, beginnst du halt natürlich solche Themen auch zu machen. Und ja, hat insofern aber jetzt bei mir leider nicht in die richtige Richtung gelaufen vom Leverage her und dann nicht Erster geworden. Ja.
Das Interessante, was ich jetzt auch irgendwie so mit da raushöre, weil du sagtest ja auch, da hat es ja auch dieses menschliche Overruling, wo du einfach selber eingegriffen hast. Jetzt habe ich dich ja und genauso ja auch die Community, wir haben dich ja kennengelernt als derjenige, der mit AI tradet. Und trotzdem kommt da immer noch mal der Mensch und Fusch dazwischen. Warum ist das?
Ja. Und vor allen Dingen der Mensch, also eigentlich auch nie positiv, leider.
Ja, das ist der nächste Punkt. Aber wie kann das passieren?
Also ich glaube, das ist einfach die Emotion, die wir dann doch immer in uns haben. Vor allen Dingen, wenn es erhebliche Vermögenswerte sind, die du ja auch selbst verwaltest und so ein bisschen gerade natürlich auch schauen musst, dass die bestmöglich allokiert werden. Ja, bei mir ist einfach Kapitaleinkommen eine sehr, sehr wichtige Einkommensquelle. Ja, also meine wichtigste. Und die sollte natürlich nicht Schaden nehmen. Bedeutet, ich glaube, im März und im April hatte ich das Gefühl, es ist aber rein retroperspektiv, ich konnte damit nicht umgehen. Also ich konnte nicht umgehen, ich weiß nicht, was bedeutet Corona zu dem Zeitpunkt. Und da hatte man ja Bilder gesehen aus Norditalien, Bergamo und dann die ersten Bilder aus New York. Und dann war einfach auch Panik da. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich hatte dann auch Sorgen, wow, was passiert? Also bekommen wir vielleicht einen Währungscrash? Bekommen wir vielleicht überhaupt Maßnahmen, die noch keiner gesehen hat? Bekommen wir Millionen von Toten innerhalb von wenigen Wochen? Ja. Nobody knows. Ja, das hatte ja so ein bisschen zu dem Zeitpunkt das Gefühl von, da kommt eine schwarze Pest. Ja. Und das mag jetzt alles sich anders entwickelt haben, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir keine anderen Informationen, auch über Sterberaten und. Und da beginnt das menschliche Overruling. Genau, da beginnt das Overruling. Obwohl du felsenfest sagst, als Entwickler, der bei mir ist so, ich treffe ja keine Entscheidung als Mensch, ja. Trotzdem hast du dann, nee. Du AI weißt das nicht. Du weißt das nicht, weil du weißt nicht, dass da die Welt untergeht, weil du das ja gar nicht verstehst, was ich als Mensch verstehe. Ja. Also nimmst du Risiko raus. Viel zu viel Risiko rausgenommen. Und wie gesagt, schade drum, weil wäre natürlich gute Performance gewesen, leider. Aber ist halt jetzt, wie gesagt, was am Ende passiert ist, ist halt das, was ich halt reduziert habe. Mhm. Und genauso der zweite Fall von menschlichen Overruling. Die AI will ja auch keinen Wettbewerb gewinnen. Der AI ist das auch egal. Die versteht das ja nicht mal, dass es ein Wettbewerb läuft. Mhm. Die AI sagt ja, kauf das oder verkauf das oder ähnliches. Und du als Mensch triffst dann die Entscheidung über die Size. Ich meine, ich bekomme sogar eine Indikation über die Konfidenz, wie viel Size ich tendenziell nutzen sollte. Dass ich dann natürlich das 20-fache nehme, was die AI mir vorschlägt, ist dann wieder mein eigenes Verschulden. Ja, aber klar, es wäre jetzt, und ich muss sagen, vom Signalseite her, im Dezember auch so gewesen, dass ich da kein Geld verdient hätte, so mit den Signalen. Also ich hätte dann einen Drawdown gehabt von auf jeden Fall mal locker 2, 3, vielleicht 4%. So, nur 2-4% ist es natürlich...
Hört sich jetzt nicht so schlimm an, ne?
Ja, genau, aber wenn du es natürlich leverage, ja, natürlich eher ein bisschen eine andere Dimension, ja?
Ja, klar.
Da musst du Null hinmachen und das Ganze noch ein bisschen multiplizieren und dann kommst du in die Nähe. Und das ist natürlich auch etwas, wo menschlich overruled wurde, klar.
Ja. Und das Interessante ist ja auch, sagtest du, ja Mensch, irgendwie dann der Weltuntergang, alles bricht zusammen. Stimmt, keiner weiß es. Jetzt sind wir ja Trader. Und bei Forex ist man gleichzeitig long und short. Eigentlich gar kein Ding. Bricht die Welt halt zusammen, bist du eben short. Wo drin auch immer. Ergibt das System dann nicht auch die entsprechenden Signale und hast du dann keinen Stop, wo du einfach sagst, naja, wenn es kein Signal gibt, muss ich nicht handeln. Wenn ich nicht handle, mache ich keinen Verlust, mache aber auch keinen Gewinn. Ne? Stehe also einfach an der Seitenlinie und warte auf das nächste Signal. Ist dafür denn das System nicht eigentlich auch da?
Absolut, aber du hast ja kein Vertrauen in dem Moment. Also zumindest geht es mir so, ich hab dann wenig Vertrauen, weil wir haben eine neue Datenlage, die das System nicht gelernt hatte. Also ein neuronales Netz lernt ja auf historischen Daten und da sind ja verschiedene Dinge enthalten gewesen. World Trade Center sicherlich, ja, 2008. Aber jetzt eine Pandemie hatte ich in meinem System nicht drin. So, und ich weiß, dass mein System nie gelernt hat, auf eine Pandemie zu handeln. Und das ist natürlich etwas, wo ich dem System in dem Moment das Vertrauen entziehe, indem ich sage, pass auf, du weißt nicht, was da gerade abläuft auf dieser Welt. Ich schon angeblich als Mensch, ne? Und nehme ein Risiko raus. Und dann reduzierst du halt das Risiko 90% nach unten. Du hast dann quasi kaum Bewegung, weil du auch ganz andere Fragestellungen in dem Moment hast. In dem Moment sind Fragestellungen, also die waren bei mir, sind meine Broker sicher. Ja, auf einmal gehst du halt alle Einlagensicherungssysteme durch der ganzen Welt und ich weiß noch, wie ich da überall angerufen und mit Anwälten und alles Mögliche und welche Holdings zu tun halten dann noch und so weiter. Weil du stellst dir dann die Frage, was passiert bei einem Währungszusammenbruch, was passiert bei, wenn ein Broker nicht mehr existiert und. Und es gab ja auch Broker, die dieses Jahr auch ein bisschen geschwankt haben, ja, weil natürlich viel Volatilität, wo ich einfach auch immer die Fragestellung habe, ist mein Kapital sicher dort und dort und dort? Und aus diesem Grund habe ich natürlich rausgenommen, massiv, ja. Klar, jetzt in der Retroperspektive würde man sagen, Trottel, ja, weil de facto war es ja dann doch nicht, oder wie auch immer, ja, de facto war es ja jetzt nicht der Weltuntergang. Wir leben ja heute beide noch, Wieland, zum Glück, und sehr viele Menschen trauern, insofern, aber es war nicht absehbar. Ich konnte nicht absehen, was es bedeutet, diese Pandemie zu erleben, ja, und dann bin ich lieber auf Nummer sicher, weil ich ja natürlich auch sagen muss, okay, ich kann jetzt vielleicht 1 Million Gewinn nehmen, du hast 1 Million Kapital, ich kann 1 Million gewinnen. Verändert sich dann mein Leben extrem? Nee. Ich habe dann von 1 Million, 2 Millionen Nettovermögen, das ist alles cool von mir aus, ja. Klar, vielleicht ein bisschen verändert sich marginal besser, aber wirklich, das ist nicht mehr wirklich schlagend. Aber nehmen wir an, du hast 1 Million und du verlierst die Million auf null. Ja, also nehmen wir an, du hast 1 Million, kannst 1 Million gewinnen, 1 Million verlieren. Dein Leben verändert sich aber schon existenziell, wenn du von 1 Million auf null gehst.
Ja.
Das ist eine ganz andere Situation, als wenn du von 1 Million dann auf einmal 2 hast, so, ja. Weil mit 2 ändert sich nicht so viel besser. Aber von 1 auf 0 in einer Situation, wo du nicht weißt, ob es dann irgendwie noch, was ich Jobs gibt, ob es noch Unternehmen gibt, ob es noch Währungen gibt, was auch immer. Das ist eine ganz andere Situation. Und die wollte ich vermeiden. Und aus dem Grund natürlich Risiko rausgenommen. Und damit natürlich auch nicht so viel verdienen, nicht so viel verdienen können, weil ich natürlich nicht so viel Leverage hatte,
ja. Ja, verstehe. Ja, also wenn es sind offene Worte, Raul, ich schätze das sehr, weil es ist natürlich genau das, viele verstecken sich ja dann hinter irgendwelchen Nonsens-Aussagen und ich finde es wichtig, da einfach zu sagen, nee, wir sind halt auch nicht perfekt, die Maschine macht, was sie macht, aber, und das hast du genau gesagt, Trading ist auch Vertrauen, ja, das sinngemäß, ja, dann, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann greift der Mensch ein, Punkt, und kannst du noch so professionell sein, du musst dem ganzen Ding alles hundertprozentig anvertrauen. Und das ist, glaube ich, im Trading auch eine der größten Herausforderungen, die wir haben, dieses Vertrauen zu haben, einfach loszulassen und sagen, okay, give or take, habe ich die Mio oder habe ich sie nicht, ist egal. Um dein Beispiel mal zu übernehmen. Und an dem Punkt streiche Nullen ab bis zu dem Punkt, wo du sagst, ist mir tatsächlich wurscht. Ich bin mir sicher, bei 100 Euro zögern die meisten immer noch. Ist auch okay. Ne, ist ja keine Wertung drin, nur das müssen wir uns einmal bewusst machen. Und in dem Moment fangen wir nämlich an, gut gehende Systeme selber zu stören und dann auch zu zerstören, um selber ein Bein zu stellen. Und es ist auch nicht, es ist auch nachvollziehbar, weil wir auch nicht in die Zukunft gucken können. Ja, dafür haben wir eben dann Management und Management heißt Stop-Loss, Hardstop im Markt drin. Da wird es irgendwann mal eine Slippage geben im Zweifelsfall, aber du bist raus. Punkt. An einem für dich vorher festgelegten Bereich. Aber nachher ist man immer schlauer. Ne? Das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich mir so aus deiner Aussage da mitnehme. Deshalb an der Stelle danke auch für deine Offenheit, weil das wirklich sehr, sehr wertvolle Aussagen mal sind, um eben auch hinter die Kulissen zu schauen, was es wirklich heißt, erfolgreich zu traden. Das ist nämlich nicht mal eben gemacht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich mache es ja seit knapp 20 Jahren. Insofern als Kind begonnen, wenn man so möchte, oder Jugendlich, besser gesagt. Ja. Und deswegen, ich habe die Höhen und Tiefen, was auch immer lustig ist, was so ein Thema ist, ist ja dieses, irgendwann war es mal einfacher, aber es war nie einfacher. Also es war immer hart. Es ist immer ein harter Wettbewerb. Am Ende des Tages, jetzt wenn man zum Beispiel sagt, im FX, jetzt ich habe ja nur mit 16% abgeschlossen, ja, bin ich ja wahrscheinlich immer noch bester Deutscher, so wo man halt denkt, okay, ihr müsst einfach mal sehen, was das bedeutet am Ende des Tages, trotz all dessen, was passiert ist und meinem menschlichen Overruling, ja, was in beiden Fällen nicht von Vorteil war, weil es kann natürlich auch sein, du machst menschliches Overruling und es klappt dann halt, ja. Aber das war jetzt natürlich nicht zweimal leider so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ganz stark, wie du gesagt hast, wir müssen die Realität wieder reinkommen. Wir müssen einfach schauen, was ist denn darstellbar? Was sind denn Renditen, die machbar sind? Und was bedeutet das auch für jemanden, der anfangen möchte mit dem Thema Trading? Okay. Und in welchen Wettbewerb geht er da? Er geht ja wirklich mit dem Besten der Welt in den Wettbewerb und muss schauen, was erreichen die für Renditen? Und kann er die schlagen? Also schätzt er sich ein, dass er besser ist als die und die und die? Das ist wirklich eine Sache, wo man einfach die gewisse Realität benötigt.
Ja, also dieses Thema der realistischen Renditen, das ist ja ein ganz, ganz wesentliches und ein wichtiges Thema. Ja? Sich einmal bewusst zu machen, was ist letzten Endes drin, Raul. Und ein Gedanke, der da mal immer durch den Kopf geht, jetzt nehmen wir mal wirklich diese 16% und dann bist du Anfänger, sagst, hey, ich will doch vom Trading leben. Das bedeutet, wenn du von Trading leben willst, musst du im Zweifelsfall auch von diesen 16% leben. Und dann kommst du eben mit deinen 1.000 Euro nicht weiter. Kommst auch nicht mit den 10.000 Euro weiter. Tatsächlich kommst du, zumindest in Deutschland, mit 100.000 Euro auch nicht weiter. Weil 16% von 100.000 Euro sind vor Steuern 16.000 Euro. So.
Ja.
Und kann man machen, ist aber, glaube ich, nicht die Idee eines entsprechenden Lebensstils, wie auch immer, der da eben auch aussehen mag. So, das bedeutet, wenn du nicht irgendwie eine halbe Mio mitbringst, musst du riesen Performance bringen, permanent, was extrem stressig ist. Und dann hast du nämlich genau den Effekt, den du ja geschildert hast. Da musst du irgendwann, hast du einen Punkt erreicht, wo du alles auf eine Karte setzen musst. Und das ist der Weg in den Untergang. Und das ist etwas, was viele, viele ja eben garantiert kennen. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube auch, also ich glaube, es ist auch ganz stark das Marketing, was dazu verführt, ja.
Ja.
Es ist für viele, weil es ja sehr bequem ist, in Anführungszeichen, ja. Das war ja auch meine Intention, als ich 15, 16 Jahre alt war, war ja die Idee, das ist ja total leichtes Geld, ja. Du sitzt vor einem Bildschirm, drückst ein paar Knöpfe und dann kommt das Geld rein. Und wieso soll ich noch was anderes in meinem Leben machen
als so das?
So, ja. Genau, das wird ja verkauft bis heute. So, das ist ja bis heute das Verkaufsargument. Nur die Realität ist ja eine völlig andere. Du bist in einem Wettbewerb, der härteste Wettbewerb ist, den du haben kannst. Es gibt keinen anderen Wettbewerb, der so kompetitiv ist wie der Wettbewerb am Kapitalmarkt. Bedeutet, jeder da draußen versucht zu prognostizieren. So, bedeutet, jede Information, die irgendwie an diesem Markt vorhanden ist, von der Marktteilnehmer, wird dann eingepreist, ja, er sieht, oh, das ist wahrscheinlich zu teuer, das ist zu günstig und so weiter. So funktioniert das ganze System und der Markt hat ja viele Vorteile. Das sind ja die Vorteile, die Broker oder Coaches oder wie auch immer anpreisen und die sind auch richtig.
Ja.
Beispielsweise ortsunabhängig. Es ist für einen Trader völlig egal, ob er in Tokio sitzt, auf irgendeiner Insel, ich meine, Internet sollte er haben, aber im Grundsatz ist es egal. Er ist zeitlich ungebunden. Zum Beispiel bei mir ist ja so, ich trade ja auch nicht mehr 2 bis 3 Trades in der Woche. Also zeitlich gar kein Thema. Super entspannt. Ja. Dann hast du als dritten Punkt ist, und das ist ein sehr spannender Punkt, die Skalierung. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Freunde von mir, machen Online-Geschäft. Aber die sind in einer Nische. Also in dieser Nische beherrschen sie die Nische. Aber die Nische bedeutet halt im Prinzip, du kannst eine Million Umsatz machen, 10 Millionen Umsatz, was auch immer, aber dann bist du, dann ist der Markt gesättigt, ja. Also was ich, pink, lila Flipflops mit was ich, Muschellook oder so, kannst du eigentlich kaufen. So, du bist da der Marktführer, aber das war's, dein Markt ist gesättigt. Und das heißt, du kannst nicht ohne Ende skalieren. Am Kapitalmarkt kannst du skalieren ohne Ende. Es ist der größte Markt, der denkbar ist. Es gibt keinen Markt, der mehr skaliert als der Kapitalmarkt. Bedeutet, du kannst alle Eigentumsverhältnisse dieser Welt handeln, die irgendwo strukturiert sind in Form von beispielsweise Aktien. Du kannst auch alle Schuldverhältnisse von Staaten, von Unternehmen, von Banken, von wie auch immer handeln. Das sind riesige Märkte. Du kannst alle Währungen handeln, die es auf dieser Welt gibt. Du kannst alle Rohstoffe handeln. Also bedeutet, sei es drum, es ist der größte Markt mit Abstand. Es gibt keinen Markt, der da rankommt an den Kapitalmarkt. Ja. Bedeutet für dich von der Skalierung her, wenn du so konsistent und so gut bist und in Assetklassen unterwegs bist, die so skalierbar sind, ist es für dich irgendwann egal, ob du 100.000 im Jahr verdienst oder 1 Million oder 10 oder 100 oder 1 Milliarde oder 10. Das ist dann klar, irgendwann kommst du vielleicht wieder an andere Grenzen. Das kommt dann schon auch wieder, ja. Und manche Assetklassen gehen nicht mehr und irgendwelche Rohstoffe sind nicht mehr handelbar und so weiter. Aber jetzt so von der Logik her, bist du sehr, sehr gut skalierbar. Das bedeutet, du hast ein cooles Geschäft. Ortsunabhängig, du bist zeitlich unabhängig und du kannst ohne Ende skalieren. Bedeutet, wenn du dir so ein bisschen überlegst, ist eigentlich der ideale Markt. Das ist super, da hinzugehen und da mitzumachen. Und das ist, was die viele, die ja auch verkaufen da draußen.
Ja, klar.
Problem ist, die erklären dir halt leider nicht, dass, weil es so attraktiv ist, auch die Downside und die Nachteile so extrem hoch sind, ja. Weil das muss ich ja irgendwo die Waage halten. Und die Waage bedeutet in dem Fall, dass der Markt eben auch extrem schwierig zu schlagen ist. Es bedeutet auch, dass der Markt extrem hart zu dir sein wird, dass du dort überhaupt Geld verdienen kannst, ja. Die meisten Retail-Teilnehmer am Kapitalmarkt, gerade die, die traden, ja, verlieren Geld. So, das ist, da gibt's genug Studien, das kann sich jeder anschauen, wer mir nicht glaubt. Die meisten verdienen da einfach Geld. Das ist so, gerade die, die viel handeln. Und desto mehr sie handeln, desto mehr verlieren sie dann auch leider, weil sie Transaktionskosten haben und, sie haben keinen positiven Erwartungswert. Also das ist alles ein negatives Geschäft. Sie haben nur den Traum. Und am besten ist es für den Privaten eigentlich zu sagen, ich kaufe Aktien und lass die liegen und warte 30 Jahre und das ist meistens ein gutes Geschäft. Aber Trading ist meistens kein gutes Geschäft. Und das ist leider so ein bisschen die Realität, die meisten nicht sehen wollen und nicht hören wollen. Und wie du es auch gesagt hast, klar, wenn du 100.000 Euro hast und machst von mir aus 16%, ja, hast 16.000 Euro verdient. So, ich würde mal sagen, in Deutschland kein allzu cooles Leben. Das kann man vielleicht international, wenn du wie auch immer geartet in einem Land lebst, was mit anderen Kosten strukturiert ist, dann geht es vielleicht. Aber es wird für denjenigen in Deutschland, der dann auch sagen möchte, hey, ich lebe vom Trading und er möchte vielleicht einen Lifestyle auch irgendwie in seinem sozialen Umfeld präsentieren, das wirst du mit 10.000 Euro Jahreseinkommen nicht schaffen. Ja? Nee. Vor allen Dingen musst du ja auch noch Steuern zahlen. Ja? Also darf man nicht vergessen, Kapitalertragsteuern. Also da bleiben dir am Ende nicht mehr so viel übrig. Ja? Also es ist jetzt kein super Lifestyle halt zumindest. Und deswegen sage ich eigentlich den meisten, hey, schaut, dass ihr zumindest einen 6-stelligen Betrag habt und dann bitte Single, bitte keine Kinder, bitte am besten eine abbezahlte Immobilie und dann geht's vielleicht irgendwie, aber da muss man realistisch sein und ich glaube, es gibt halt zu viele da draußen, die halt 1.000 Euro irgendwo haben oder 2.000 Euro und denken, okay, jetzt hier gib ihm und das ist leider sehr schade, weil das sind dann die Konten, die sehr, sehr schnell meistens auch platt gemacht werden.
Ja. Lass uns doch mal zu einem grundsätzlichen Trading-Wettbewerb zurückkehren, weil ich glaube, das ist auch sicherlich spannend für viele. Du hast ja auch in unserem ersten Gespräch mal gesagt, Mensch, da kam irgendwie jede Woche irgendwie ein neues iPad angeflogen und was dann immer auch so angeliefert wurde. Wie, jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Trading-Wettbewerb XYZ beginnen, was wäre so deine grundsätzliche Strategie vom Management her? Jetzt unabhängig davon Einstieg, Ausstieg, aber vom Management.
Ja, okay, also Sinn. Es geht mehr um eine spieltheoretische Betrachtungsweise des Ganzen, würde ich sagen. Also es kommt jetzt natürlich drauf an. Also wie lange geht so ein Wettbewerb? Wie viele Möglichkeiten habe ich? Ist dieser Wettbewerb, und das ist natürlich erheblich unterschiedlich, ist dieser Wettbewerb mit realem Geld oder ist dieser Wettbewerb mit Demogeld? Also jetzt beispielsweise mit Demogeld ist es natürlich sehr viel komfortabler, hohes Leverage zu fahren, ja, weil wenn du es verlierst, ist egal. Bedeutet, du musst dir vorstellen, dass einfach die durchschnittlichen Renditen in den Spitzenpositionen dann deutlich höher sein werden in einem Demo-Wettbewerb. Heißt, du wirst in einem Demo-Wettbewerb niemals nach vorne kommen, wenn du konservativ handelst. Ja, das heißt, in dem Fall, du musst sehr, sehr, sehr hohe Risiken nehmen, die du niemals und auch in keinen Umständen in einem realen Handel machen würdest. Ja, weil das ist ja völlig Irrsinn, also irgendwie Hebel 100 oder solche Sachen. Aber weil du wirst nicht penalisiert für deinen Fehler. Und aus dem Hintergrund musst du bei einem Demo-Wettbewerb schon sehr am Anfang, also ganz am Anfang eigentlich sehr hohe Risiken fahren. Weil du quasi von Anfang an permanent so aufbauen musst, ja, weil die Leute werden dann mit tausenden Prozent irgendwann nach vorne gespült werden und es lohnt sich natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, ich kaufe jetzt eine Aktie und wie auch immer, sondern du musst dann Hebelzertifikate kaufen oder was auch, wie über das Wettbewerb ist, Futures sonst wie. Also das ist eine wesentliche Unterscheidung und bei einem realen Wettbewerb oder so zum Beispiel jetzt Wettbewerb, den ich jetzt gemacht hatte, schaue ich mir zum Beispiel an, was sind Returns? Also was sind Returns, die andere Teilnehmer gemacht haben? Dann weiß ich auch, welchen Pace ich benötige für welche Platzierung im weitesten Sinne. Ja, das variiert natürlich jedes Jahr. Aber trotz alledem sieht man eine gewisse Kontinuität. Wir sprechen immer irgendwie über 100, 200, 300 Prozent, grob. Ja, da gibt es ein paar Ausreiter nach oben und nach unten, aber um diesen Dreh. Aber wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie, einer hat 1 Million% oder so. Das hast du vielleicht in einem Demo-Wettbewerb. Bedeutet, auch hier musst du dir irgendwann schon, wenn du einsteigst bei sowas, überlegen, wie viel brauche ich denn im Monat, wie viel brauche ich vielleicht in der Woche, was ist denn so ein Tagesreturn, den ich in etwa benötige und wie viel Zeit habe ich noch zum Korrigieren. Also nehmen wir mal an, du siehst, dass du jetzt hinter deinem Pace bist, weißt du, dass du jetzt Leverage erhöhen musst. Weil wenn du es nicht machst, du ja einfach nicht mehr vorankommst, also nicht mehr dorthin kommst, wo du kommen möchtest. Weil du, wie gesagt, strategisch darauf arbeitest, den Wettbewerb zu gewinnen und eben nicht darauf arbeitest, deine Kapitalkurve am besten möglich zu steigern. Das wäre, was du als Trader machen würdest. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, denke ich, den du hast. Und da musst du natürlich schauen, okay, wie gesagt, Demo oder real, was sind die Returns, ja. Dann ein anderer Aspekt ist, der sich auch massiv unterscheidet und der bei Wettbewerben relevant ist, ist, was machen deine anderen Teilnehmer? Ja, ich hatte ja selbst schon sehr viele Wettbewerbe gewonnen und weiß auch so ein bisschen, wie man da vorgeht. Ja, weil du erkennst ja auch meistens anhand der Korrelation von dem Depot, sage ich mal, von dem Depotwert, auch wenn du das Depot nicht siehst, manche Wettbewerbe siehst du das Depot nicht. Also auch da ist natürlich ein Unterschied. Aber nehmen wir an, du siehst es nicht, erkennst du ja trotz alledem Tendenzen, wie jemand handelt. Ja, also ist er eher Trend-Following, ist er vielleicht eher Contrarian, ja, ist er jetzt theoretisch vielleicht eher Risk-On oder Risk-Off-Trades. Also kommt ein bisschen darauf an, wie sich sein Konto verhält zur Marktbewegung. Und dann weißt du zum Beispiel, in Top 5 sind, was weiß ich, 2 Contrarian-Trader, das ist ein Trend-Following, einer ist, keine Ahnung, willkürlicher. Also, aber du kannst schon auch ein bisschen erkennen, wer sich wie im Markt verhält, also seinen gewissen Trading-Style. Und erkennst dann natürlich aber auch, weil du ja weißt, was du machst, wie seine Positionierung sich verändern wird. Also quasi, bevor sie auf den jeweiligen Bildschirm ist oder bevor sie dann live ist, weißt du schon, der wird wahrscheinlich jetzt heute sehr gut verdient haben oder heute wahrscheinlich nicht, weil du ja ein bisschen weißt, wie er agiert. Und darauf musst du natürlich schon achten. Das ist auch ein Riesenunterschied zum normalen Trading. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Optionstrades mache, mir ist es völlig egal, was der Markt mal, also was irgendjemand am Markt macht, sage ich mal, ja, oder was XY-Trader auf Honolulu schreibt, ja, das hat keine Bedeutung in dem Sinn. Aber in dem Wettbewerb hat es eine extreme Bedeutung, weil dein Ziel ja natürlich die Optimierung innerhalb des Wettbewerbsumfeldes ist und nicht die Optimierung innerhalb von deinem ökonomischen Fortkommen in deinem Account. Und deswegen ist es auch nochmal eine gewisse Abweichung davon, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich will trotzdem sagen, solche Wettbewerbe sind noch am nächsten dran, um Performance öffentlich auch zeigen zu können. Natürlich andere Möglichkeiten sind in Form von einem eigenen Fonds oder in Form von vielleicht einem Zertifikat oder sowas, was irgendwie gelinkt ist an dein Depot. Also es gibt noch andere Formen, aber ich sage, es kommt nahe ran, aber mit den Differenzen, wie genannt, ja, dass es dann zum Schluss in die Richtung geht, du musst auf deine Wettbewerber achten und. Also sind natürlich gewisse Abweichungen vom ganz, ganz klassischen Trading. Ja. Mhm.
Hältst du es für sinnvoll, irgendwie gleich am Anfang in die Vollen zu gehen oder erstmal ja entspannt zu starten, mal so zu gucken, um dann aufzudrehen? dann persönlich schürze ich das so an, als ob du sagst, hey, dann, oder sagen könntest, nicht du jetzt, sondern allgemein gesprochen, dann gehe ich mal direkt in die Vollen. Und wenn ich dann vorne liege, höre ich einfach auf, ja, was wir schon mal so kurz besprochen hatten.
Und das ist völlig unklug. Ist eine Strategie, die man machen kann, aber ich glaube, sie ist mental sehr schwierig durchzuhalten. Also jetzt stell dir mal vor, du hast aus irgendwelchen Gründen, es läuft irgendwas richtig gut und du kannst innerhalb von wenigen Monaten einen sehr, sehr guten Return aufbauen und machst danach nichts mehr. Das ist ja völlig legitim und du musst ja nicht traden, das zwingt dich ja keiner. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt kein Signal, dann tradest du auch nicht. Mhm. Problem an der Situation ist ja, du hast 4 Leute sichtbar hinter dir dabei, bei dem einen oder anderen Wettbewerb oder auch bei dem anderen vielleicht Hunderte, die du sehen kannst und du machst nichts mehr und du siehst, dass sie näher kommen zum Beispiel oder du siehst, dass einer mal immer wieder nach oben schleift oder so, weißt du? Das ist ja dann schon auch, dass du, ich glaube, emotional das durchzuhalten, stell dir mal vor, du musst dann irgendwie 8 Monate stillhalten und im Prinzip sagen, hey, das ist mein Return, mehr geht nicht und mach jetzt nichts mehr und die anderen können ja jederzeit angreifen. Mhm. Also ich glaube, dass es emotional nicht so leicht zu machen ist. Das klingt jetzt auf dem Papier gut oder in dem Gespräch, das ist eine tolle Idee, aber ich glaube, ganz ehrlich, den möchte ich sehen, der dann 8 Monate, ja. Also es ist schon auch eine Sache, die man dann durchziehen muss und das ist nicht leicht.
Ja.
Also insofern, klar, ist eine denkbare Strategie, aber ich glaube für die meisten psychologisch nicht umsetzbar. So, das ist wahrscheinlich nicht machbar, einfach so. Und auf der anderen Seite, du brauchst erstmal diesen Return. Also es ist auch, wir sprechen jetzt sehr einen hypothetischen Fall an, dass du irgendwie in einer kurzen Zeit solche Returns machen kannst, was ja auch in der Realität meistens nicht gegeben ist. Also die hast du ja de facto nicht. Vor allen Dingen jetzt, je nachdem, was du handelst, im Währungshandel, ist das dann schon sehr, sehr viel, ja. Wenn du jetzt so einen tollen Return in kurzer Zeit haben möchtest, ist es auch schwierig, den zu erreichen.
Ja, ich meine, das ist natürlich immer so eine Frage, die, ich glaube, die geht ja jedem durch den Kopf. Ne? Erstmal voll Gas geben und dann sollen die anderen mal kommen. Weil klar, ne, dann hast du sozusagen, das ist ja wie in so einer Verhandlung, erstmal einen Pfahl, einfach einen Flock setzen und dann sollen die anderen sich daran mal abarbeiten. Aber ich stimme dir zu, so aus persönlicher Betrachtung heraus, wenn du irgendwie sagst, ja, dann sitze ich den Rest des Jahres ja eigentlich tatenlos rum und muss zusehen, wie die anderen arbeiten. Und hey, das ist doch ein cooles Signal, dann kann ich ja noch mal was machen. Und wenn ich jetzt überlege, das ist natürlich auch die gleiche Situation im echten Trading, ja, dann hast du eine gute Performance gebracht, ja, also beispielsweise du hast ein Wochen- oder Tagesziel oder Monatsziel, ganz gleich. Und dann sagst du, hey, ich habe eigentlich mein Ziel erreicht, jetzt kann ich aber Feierabend machen. Aber was machen wir? Ja, hocken vor der Kiste, da ist nochmal ein Signal, zack, Performance zerschossen, dann kommt Druck auf, weil du willst ja zurück, dann hast du dein Level schon im Kopf, da warst du mal, da bist du wieder hin und dann fängt das Elend an, seinen Lauf zu nehmen, oder?
Also absolut, es ist menschlich dann sehr schwierig. Ich glaube nur, dass du im realen Trading hast du ja jetzt keinen Wettbewerb oder so. Das heißt, da solltest du schon anders agieren. Ja? Mhm, auch unbedingt. Gesagt, das ist, wenn man das natürlich immer alles perfekt hinbekommt, das ist ein Traum. Aber es ist natürlich im normalen Trading einfacher, in Anführungszeichen. Mhm. Weil du hast natürlich nicht einen Wettbewerb, wo du strategische Trades machen musst. Schlicht und ergreifend, um dein Ziel zu erreichen. Aber ich meine, selbst im normalen Trading ist es ja schon eine enorme Überwindung. Den Effekt, den du ja angesprochen hast, ist ja zum Beispiel wirklich so Anker-Effekt, ja, wo du sagst, hatte XY Profits schon mit dem Wert, ja. Von mir ist es sogar ein Asset und das möchte ich zurückhaben. So, als ob dem Markt das interessiert, ja, das ist natürlich völlig egal. Aber in diesem Moment bist du natürlich schon auch als Mensch, ich möchte es aber von dieser Aktie wieder haben oder von diesem Rohstoff oder von dieser Währung. Das zahlst du mir zurück. Und das ist genau, klar, das haben aber viele Trader. Ja. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe ja auch sehr viel institutionell schon gesehen und auch da wirklich auch viel beraten und kenne absolute Top-Trader international auch. Und, ganz ehrlich, die haben alle noch das im Kopf. Also das ist verrückt, du musst es überwinden. Du musst es, ob du jetzt diskretionär bist oder rein über Handelssysteme handelst, ja, oder irgendwo dazwischen als Hybrid, aber alle haben damit zu kämpfen, weil du gegen dein Naturell arbeitest. Also du arbeitest gegen das, was irgendwo wahrscheinlich genetisch determiniert ist, was zu einem gewissen Grad auch Sozialisierung vielleicht in dir drin ist. Und das ist ja insgesamt ein Problem beim Trader. Ja, da gibt's ja so viele Studien, gerade Behavioral Economics und Behavioral Finance kümmern sich ja genau darum, diese Biases herauszufinden und dass man sich selbst natürlich auch dessen bewusst ist und reflektiert, dass man dieses Thema hat, Herdentrieb, ja, Fear of Missing Out, ja, ich weiß nicht, wie viele mir jetzt, ich bekomme in den letzten Tagen. So viele Nachrichten sind um Bitcoins. Ich weiß nicht, ich könnte mir Nachrichten, weißt du, ich kann alles tapezieren, ja, ich kann da mehrere Räume dann tapezieren, ja, mit Bitcoins und ja, muss man da jetzt noch rein und muss da unbedingt und so. Und ich so, also wenn du jetzt noch nicht drin bist und das Ding im Prinzip so um die 10 positive Tage hat und jeder Indikator auf komplett explodieren ist und ich weiß nicht, ob du jetzt heute unbedingt rein musst, so, aber weißt du, das ist natürlich auch Fear of Missing Out, ja, wo die Leute jetzt irgendwie mitbekommen, weil es auf einmal in den Medien ist und wie auch immer. Und das sind natürlich so Themen, die Trader natürlich auch beschäftigen. Nur, desto professioneller du bist, desto weniger solltest du dich davon beeinflussen lassen und desto mehr musst du dich davon distanzieren, desto mehr musst du eigentlich deine eigene Psyche besiegen, wenn du so möchtest, um kontinuierlich profitabel zu sein. Und das ist absolut der Case, den man lernen muss, ja. Egal, ob du diskretionär oder aber, wie gesagt, automatisch bist, weil automatisch kannst du ja auch Overruling betreiben, ja, wenn du Angst hast, wie auch immer. Also deswegen in beiden Fällen muss dir das bekannt sein. Du musst wissen, warum du das tust oder warum du vielleicht jetzt gerade so reagierst, wie du reagierst. Und du musst dir auch überlegen, wie du das vielleicht noch Kontrolle bekommst, ja, durch verschiedene Mechanismen, ob jetzt ein Stop-Loss oder irgendwelche Hard-Stops oder du gibst dir ein Verlustlevel und also gibt's ja tausend Variationen, was du machen kannst, wie auch immer, aber dass du das wirklich auch weißt, ja, weil nur wenn du es weißt, kannst du es auch, kannst du gegensteuern, ja.
Okay. Ja. Du, Raul, ich schaue gerade mal auf die Uhr, wir sind schon wieder echt ganz gut dabei. Die Ehrlich? Frage, ja, oder? Wahnsinn. Das ist wieder eine gute Stunde, die wir hier miteinander uns über das Trading austauschen und das könnten wir ewig machen, aber wir können auch einen Abschluss finden, und fürs nächste Mal einfach noch ein bisschen mehr Futter dann wieder sammeln. Der Abschluss, den ich im Auge und im Kopf habe, ist, was hören wir als nächstes von dir? Wie geht's bei dir weiter?
Also ich denke, es gibt ein paar große Veröffentlichungen, die kommen werden, wo ich mich total freue über die Partnerschaften und auch so tolle Leute kennengelernt zu haben über die letzten Monate. Und das freut mich unglaublich. Ja. Was man wahrscheinlich noch von mir hören wird, ist das ganze Thema auch zu professionalisieren. Ich habe so viel Nachfrage von Investorenseite, die an den Systemen interessiert ist, dass ich einfach das Problem habe, ich muss es ja irgendwie dann auch kanalisieren und das Ganze in schöne Form bringen. Und da bin ich in Verhandlungen mit sehr vielen Marktteilnehmern, national wie auch international, ob man da vielleicht ein Modell drauf aufbaut. Und da glaube ich, könnten ein paar sehr, sehr coole Sachen passieren, Wieland. Da freue ich mich dann auch drauf, wenn das spruchreif ist. Ich habe nur, und ich glaube, das ist ziemlich normal, potenziellen Geschäftspartnern gegenüber natürlich Verschwiegenheit, bis es dann schlagend wird. Ja. Aber ich glaube, da wird man sehr viel hören. Und ich werde auch dieses Jahr wieder beim Wettbewerb teilnehmen. Das heißt, super, wer mich da verfolgen will, ich freue mich da über jede Nachricht und entschuldige jetzt auch schon, und das ist halt leider so, ich bekomme recht viele Nachrichten und dann ist es immer so ein bisschen so eine Sache, ich kann nicht immer adäquat antworten. Tut mir auch leid, also wenn wer das jetzt hört, ich bemühe mich, und wer es einmal vielleicht nicht geschafft hat, bitte nochmal eine Nachricht, dann beantworte ich auch die erste, falls sie untergegangen ist. Und genau, ich freue mich auf den Wettbewerb. Ich hoffe, dass wir natürlich dieses Jahr dann den ersten deutschen Weltmeister, würde mich freuen. Aber you never know. Es kann ja, wie wir es ja als Beispiel auch gesehen haben, im Dezember sich alles drehen, egal wo man stand. Ja. Und deswegen, ich werde auch mal wieder mein Bestes geben. Und solange ich jetzt, wie gesagt, noch nicht institutionell in irgendeiner Art von Verpflichtung bin, ja, weil dann kann ich es ja nicht mehr weiterführen. So, das ist dann ein bisschen die Tragik, ja. Dann wird man vom Markt weggekauft, dann kann ich den Wettbewerb nicht mehr weitermachen. Aber solange ich das jetzt noch in dieser Freiheit bin, handle ich den Wettbewerb und hoffe natürlich da auch wieder auf eine tolle Positionierung und idealerweise natürlich auf dann zum Schluss hin auch ein tolles Ergebnis. Und ja, ich freue mich über jeden, der das verfolgt. Und ja, bei Social Media und Ähnliches, wer da gerne dabei sein möchte, Instagram, Facebook, LinkedIn, einfach folgen. Ich freue mich da über jeden.
Klasse. Raul, dann erstmal erstens vielen Dank für die ganzen Insights, auch insbesondere für deine Offenheit. Wie gesagt, schätze ich sehr. Und ich glaube, damit hilfst du wirklich vielen, einfach mal so ein bisschen einen realistischen Blick zu finden für die ganze Materie Trading. Und natürlich viel Erfolg für die Trading-Weltmeisterschaft, solange du sie dann eben auch mitmachen kannst, darfst, und natürlich auch für deine weiteren Projekte. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst, und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse,
Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt.
Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.